April 2017, vor 2 Wochen, fast am gleichen Tag wie meine Mutter vor 33 Jahren, hat sich meine Schwester das Leben genommen. Das schreibt Bettina Flittner in ihrem Buch »Meine Schwester«, ein Satz, der einen umhaut, der einen existenziellen Schock beschreibt, den die Autorin so erlebt hat. In ihrem Buch »Meine Schwester« erinnert sich Bettina Flittner an ihr Leben mit ihrer Schwester. Sie erinnert sich an ihre gemeinsame Kindheit und das gemeinsame Erwachsenwerden. Bettina Flittner ist bei uns. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihre Mutter hat sich mit 47 Jahren das Leben genommen, Ihre Schwester hat sich mit 57 Jahren das Leben genommen. Wie haben Sie es geschafft, dafür Worte zu finden und darüber einen Weg des Sprechens und des Schreibens zu finden?
Also ich habe gar nicht so lange danach suchen müssen. Das war einfach plötzlich da. Das war diese Stille in 2020, im März 2020, wo ja alles plötzlich aufhörte, die Welt hörte auf, so wie wir sie bisher kannten. Sie hörte einfach auf, sich zu drehen, hatte man den Eindruck. Und es war alles ganz ruhig. Und in dieser Stille, wo auch keine Telefonanrufe mehr kamen und kaum noch Mails, habe ich mich hingesetzt, das Laptop aufgeklappt und angefangen zu schreiben. Das ist einfach, ich wusste 5 Minuten vorher gar nicht, dass ich das machen würde.
Und das ging dann auch so voran? War das ein Ringen?
Also das ging eigentlich so voran. Ich habe angefangen zu schreiben und das floss. Also das war einfach der richtige Moment. Das war ganz klar, dass ich habe dann natürlich später, als ich dann angefangen habe, diese beiden Stränge miteinander zu verweben. Also es ist einmal meine Kindheit mit meiner Schwester, die ganz chronologisch erzählt wird. Und zum anderen ist es dieser Tag, an dem ich es abends erfahre, wo ich in meinem Atelier arbeite. Also es ist die Gegenwart und die Vergangenheit, die ich miteinander verknüpfe. Da musste ich da genau gucken, was passt zusammen. Also das war die Arbeit, die aber erst später kam. Zunächst ging es einfach so, dass ich angefangen habe zu schreiben und schrieb.
Ein Gedanke taucht dann in der von Ihnen beschriebenen Gegenwart immer wieder auf. Was hätte man, warum tun müssen? Dieser Satz in Ihrem Buch hat gleich 4 Fragezeichen. Das sind die Fragen, die sich gar nicht verhindern lassen. Die Fragen, ob und wie man den Selbstmord eines so nahen Menschen hätte verhindern können?
Die Frage kann ich immer noch nicht beantworten. Letztendlich glaube ich, dass jemand, der das wirklich vorhat, das auch tut. Es kommt ja dann auch am Ende des Buches raus, dass ich mich plötzlich eigentlich entdecke, dass meine Schwester schon offensichtlich länger den Plan hatte. Aber das ist eine Frage, und ich glaube, deswegen ist der Selbstmord auch so mit Tabus belegt, weil es die Hinterbliebenen ratlos und verzweifelt und hinterlässt und auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht verhindern können? Und das wird, glaube ich, jedem so gehen, der das mal erlebt hat.
Und auch ein wenig der Vorwurf, dass man sagt, habe ich diesen sehr nahen Menschen nicht lieb genug gehabt, dass meine Liebe ihn retten konnte?
Ja, der Vorwurf, den man sich selber macht und den ich mir natürlich auch gemacht habe, ist, warum habe ich nicht genauer hingehört? Warum habe ich es nicht verstanden und nicht gesehen? Aber meine Schwester war ja auch gleichzeitig eine Meisterin des Versteckens und eine Meisterin der Schauspielerei und die das sehr, sehr gut kaschieren konnte. Also das ist eine Frage, die bleibt.
Was ist das, eine Depression? Habe ich API, das ist der Opa, so heißt es in Ihrem Buch, einmal gefragt. Eine Scheißkrankheit, antwortet er. Zitat Ende. Das sind die schwarzen Raben, die ihre Mutter auch schon heimsuchen. Das ist ein düsterer Vogelschwarm, der die Mutter überfällt und umstellt, sodass sie gar nicht mehr herausfinden kann. Wie haben Sie das denn als Kind erlebt oder in Erinnerung?
Ja, eben genau so, dass man sie dann auch nicht mehr erreichen konnte. Also jemand, der in die Depression fällt, und meine Mutter bekam regelmäßig Depressionen im Frühjahr, dann konnte man sie nicht mehr erreichen. Sie war plötzlich in einer anderen Welt und diese schwarzen Vögel, das Bild, was ich dazu gefunden habe, haben sie so eingekreist, dass sie darin verschwand. Also dass sie nicht mehr erreichbar war. Es drangen keine Farben mehr raus und rein, es drangen keine Gerüche mehr raus und rein. Es war einfach jemand, der komplett verschwunden war. Und das war das ganz Schwierige. Also als Kind ist man dem natürlich ziemlich ausgeliefert und denkt aber auch, was kann ich jetzt tun? Also wie kann ich die da wieder rausholen? Und als also 7-8-Jährige, als das zum ersten Mal, als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, da war so die Zeit, wo ich immer lustig versucht habe, sie da rauszuholen. Also wo ich Späße gemacht habe, wo ich einfach versucht habe, sie zum Lachen zu bringen. Und das hat ja auch manchmal funktioniert noch. Später war ich damit dann irgendwo hilflos.
Sie beschreiben das auch als ein Gefühl des Ausgeliefertseins natürlich. Dieser Krankheit ausgeliefert sein, dann des Selbstmords ausgeliefert sein und diesen Dämon fast gar nicht bändigen zu können, auch für sich nicht bändigen zu können. In Ihrem Buch lassen Sie dagegen, um den zu bändigen, Ihre Schwester wieder lebendig werden. Sie holen Ihre Schwester zurück, ja, kann man fast sagen, zurück ins Leben. War das ein Motiv, dieses Buch zu schreiben, auch als Erinnerungsbuch an die gemeinsame Zeit mit Ihrer Schwester?
Auf jeden Fall. Also dieser Tod, der überdeckt ja erstmal alles. So ein Schicksalsschlag, der rasselt auf einen nieder und man, da ist dann erstmal, macht der Tod alles platt. Da gibt's gar nichts mehr, kein Leben mehr, keine Erinnerung mehr. Und das kommt dann mit der Zeit erstmal wieder. Und ich habe auch erst die Kraft gefunden, nach 3 Jahren darüber zu schreiben oder darüber nachzudenken. Und dann aber sind mir so viele komische, lustige und einfach lebendige Dinge wieder eingefallen, dass es letztendlich in dem Buch sich der Schmerz und die Komik, glaube ich, die Waage halten. Also plötzlich ist sie wieder da, ist sie wieder lebendig und der Tod tritt in den Hintergrund. Und das war für mich eine große Erleichterung danach, im wahrsten Sinne. Also ich fühlte mich danach leichter und freier und das hält auch weiterhin an. Also dieser Schmerz ist sozusagen durch das Verarbeiten oder das Wiederaufholen der Lebendigkeit meiner Schwester und unserer gemeinsamen Kindheit hat den Schmerz in den Hintergrund gedrängt.
Und genauso erleben wir Ihre Schwester auch in Ihrem Buch als durchaus auch komischen, als sehr lustigen Menschen, zu Späßen aufgelegt, auch als frechen, mutigen Menschen. Dann aber auch wieder unsicher, zaghaft, traurig. Manchmal hat man das Gefühl, das sind zwei verschiedene Menschen.
Das ist mir auch erst jetzt beim Schreiben so ganz klar geworden, dass das immer nebeneinander gestanden haben muss, dieses lebendige, witzige, freche, mutige und diese verzweifelte, verzagte Person. Und das eine hat das andere nicht überdeckt, sondern eigentlich abgewechselt. Also sie konnte im nächsten Moment, in einem Moment ganz verzagt sein und im nächsten Moment ganz übermütig und umgekehrt. Darüber bin ich mir tatsächlich erst klar geworden, als ich es dann aufgeschrieben habe.
Wir waren zwei Hälften, die eigentlich nur zusammen ein Ganzes ergaben, schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie war das? Was für ein Verhältnis hatten Sie zu Ihrer Schwester? Die war 2-3 Jahre älter wahrscheinlich.
Ja, meine Schwester war immer die Große, der ich hinterhergelaufen bin, die sich die Sachen ausgedacht hat und die ich dann mitgemacht habe. Also ich hab sie wahnsinnig bewundert. Sie war ganz schön und ganz gewandt und konnte bei den Schulaufführungen in der Waldorfschule immer wunderbar auftreten. Ich konnte das nie, ich habe immer alles falsch gemacht. Ich bin immer so hinter der großen Schwester hergelaufen. Wir sind dann, was nennt man, glaube ich, Familienaufstellung. Wir sind dann in zwei Hälften geteilt worden und haben auch diesen Part angenommen. Also ich war ja immer so ein Tomboy. Ich habe einen Elektrobaukasten gekriegt und meine Schwester hat sich Schminkutensilien gewünscht. So sind wir geprägt oder das ist uns zugewiesen worden. Das haben wir uns auch genommen. Und meine Schwester ist sozusagen in diese extreme Weiblichkeit gegangen und ich bin diesen Weg in diese Tomboy-Identität weitergegangen. Und ja, das ist so eine Teilung, die man eigentlich als Ganzes sehen müsste. Das ist so eine Zuteilung gewesen, die wir dann auch so weitergeführt haben.
Was auch eine Rolle spielte, Ihre Eltern haben sich oft gestritten, sind oft umgezogen, das war keine einfache Kindheit. Da spielt es natürlich eine besondere Rolle, wenn zwei Schwestern so zusammenhalten können und auch so einen Schutzwall aufbauen können gegen diese doch recht bedrohliche Erwachsenenwelt, oder?
Meine Eltern hatten eine sogenannte offene Ehe, hatten also wechselnde Liebesbeziehungen und haben uns darüber aus den Augen verloren. Wir waren ziemlich auf uns gestellt in der Kindheit. Das hat uns aber zusammengeschweißt. Wir haben uns gegenseitig diesen Halt gegeben und haben uns gegenseitig gestützt. Das war natürlich wichtig, weil wer hätte es sonst tun können?
Sie erzählen von einer Begegnung mit Ihrer Schwester in den späteren Jahren und da sehen Sie auf dem Sideboard Ihrer Schwester ein Foto stehen, Foto von Ihrer Mutter. Das steht da, so schreiben Sie, so als wäre die Geschichte abgeschlossen. Ein Satz, den Sie bewusst im Konjunktiv formulieren, eher vielleicht sogar eine Beschwörung, Ihre Schwester, die sich das wünschen könnte, aber die Geschichte ist für Ihre Schwester nicht abgeschlossen, diese existenzielle Erfahrung. Ist die überhaupt jemals abgeschlossen? Kann man damit abschließen?
Gute Frage. Wahrscheinlich war es so, dass sie das mit dem Foto bannen wollte, die Geschichte. Denn ich zum Beispiel habe das nie gemacht, mir so ein Bild aufzustellen, weil ich habe das auch eine ganze Zeit lang erstmal verdrängt. Ich glaube, dass Verdrängung auch in einem bestimmten Maße ganz gut sein kann, wenn man mit so einer Geschichte erstmal, wenn man die erstmal wegschiebt. Man muss nicht immer alles direkt angucken und sich direkt konfrontieren. Ich habe dann aber später den Weg gewählt, auch in meiner gesamten fotografischen Arbeit, dass ich mir Dinge immer ganz klar angucken möchte. Und wenn ich sie verstehen will, muss ich auch mich mit Tabuthemen beschäftigen. Also ich muss ins Bordell gehen und Freier fragen, warum sind sie hier und so weiter. Also Fragen, die mich selber beschäftigen, den greife ich direkt ins Maul. Das ist die Technik, die ich mir später sozusagen da angewöhnt habe oder den Umgang damit habe ich mir angewöhnt. Bei meiner Schwester war das anders. Die hat es eher weggeschoben, glaube ich, komplett.
In dem Buch geht es ja auch darum, was kann uns trösten, wenn uns ein Schicksal über uns gewissermaßen herfällt. Religion spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, sondern das Erinnern spielt eine große Rolle. Erinnern, das auch vielleicht den Schock bannen kann etwas. Allerdings gibt es zu Anfang eine Szene Ihres Buchs. Da fahren Sie mit Ihrer Ehefrau Alice im Zug nach Hamburg, wo Ihre Schwester sich das Leben kurz vorher genommen hat. Und da begegnen Sie einem Pfarrer. Was war das für eine seltsame Begegnung?
Der saß zufälligerweise mit im Zug und der saß uns so gegenüber. Und der nahm das wahr, dass es irgendwie mir nicht so gut geht. Und ich bin auch immer wieder aufgestanden, habe mit meinem Schwager telefoniert und bin wieder zurückgekommen. Und er hat mich dann immer so beobachtet. Und das fand ich so einfühlsam von dem, dass er das wahrgenommen hat. Also dass er am Schluss sagte, der dann, ich bete für Sie. Ich habe ihn noch mal so durch die Scheibe zugewinkt. Das fand ich einfach eine sehr menschliche und liebevolle Beobachtung eines Mitmenschen, den er gar nicht kannte.
In der Kinderzeit, der Kinderglaube kommt ja durchaus auch vor. Die Kinder beten, also sie haben da so ein Abendgebet für Api und die Oma und Großvater und die Eltern wird da gebetet. Was hatte das für eine Bedeutung in Ihrer Kindheit?
Ja, in meiner Kindheit hatte ich diesen Kinderglauben, dass der liebe Gott im Himmel sitzt und einen Rauschebart hat und dass der auf jeden Fall hinkriegen wird, mein Hauptgebet, dass ich niemals erwachsen werde. Das hat leider nicht geklappt. Das hat er nicht hingekriegt, aber das spielte schon eine Rolle. Ne? Also wir hatten da so eine Kinderbibel und sind nicht wahnsinnig christlich, aber doch mit so einem Grundchristentum aufgewachsen.
Warum wollten Sie niemals erwachsen werden?
Das schien mir nach dem Beispiel meiner Eltern eine grauenvolle Vorstellung zu sein, dass man sich nur noch streitet, dass man irgendwelche komischen Love Affairs hat. Ich fand dieses Erwachsenwerden und auch das Frauwerden. Also für mich gab es ja nur noch die Option, damals eine erwachsene Frau zu werden und dann wahrscheinlich irgendwann zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das war für mich einfach eine grauenhafte Vorstellung. Ich wollte nicht so werden wie meine Mutter. Ich wollte einfach keine Frau in diesem Sinne werden. Also, dass man dann so eine kaputte Ehe hat und mit irgendwelchen Liebhabern ins Bett geht, das fand ich einfach eine furchtbare Vorstellung.
Wenn man einen so nahen Menschen verliert, wenn man seine Mutter verliert, seine Schwester verliert, ich frage mich, kann man sich da immer dieser Sehnsucht entziehen oder dieser Hoffnung, dass man sich nicht doch irgendwie, irgendwo, wie ein Kind, stellt man sich das vor, wiedersehen könnte?
Also es ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber in Wahrheit glaube ich nicht daran, dass ich sie wiedersehen würde. Manchmal denke ich so innerlich, wenn sie das jetzt miterleben würde, dass ich so viel über sie spreche, dann würde sie das sicherlich freuen. Aber ich weiß in meinem tiefsten Inneren, dass sie da jetzt nicht auf der Wolke sitzt und auf mich runterschaut und das mitbekommt. Also ich akzeptiere jetzt, dass sie nicht mehr existiert und ich muss den Weg so weitergehen für mich, aber ohne sie.
Am Ende des Buches schreiben Sie, ich zitiere, meine Fragen habe ich nicht beantwortet bekommen. Im Gegenteil, es sind noch mehr Fragen hinzugekommen. Aber vielleicht ist es ja so, dass die Fragen wichtiger sind als die Antworten. Eins aber hat sich grundlegend verändert. Schon als ich schrieb, habe ich es gemerkt. Das Gefühl des Ausgeliefertseins wich. Zitat Ende. Fragen, auch wenn sie ohne Antworten bleiben, können helfen und trösten?
Ja, also die Frage, die Beschäftigung damit, das sich alles anzusehen, das so genau zu verstehen. Ich bin ja habe ja in der Erinnerung sehr viel mehr von meiner Schwester verstanden. Ich habe mich sehr auf unser gemeinsames Leben konzentriert. Und diese Fragen haben dazu geführt, dass ich das tue. Die Antworten kann ich nicht bekommen. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich das Leben genommen hat. Aber die Beschäftigung damit, auch ohne die Antworten, für mich selber, die hat mich sehr getröstet.
War beim Schreiben Ihre Schwester ja fast, als hätte sie neben Ihnen gesessen, ganz nah?
Ja, manchmal habe ich gedacht, Mensch, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis und meine Schwester weiß das immer viel mehr. Und ich rufe die mal eben an. Also so nah war sie mir dann. Und dann habe ich gedacht, ach nee, dann ist mir eingefallen, das geht ja gar nicht. Also die war mir dann schon sehr nah, ja. Sie stand so ein bisschen neben mir, ja.
Sie erinnern sich in Szenen, in Bildern sehr klar. Manchmal wundert man sich, dass Sie das alles noch behalten haben. Sie sind eine sehr erfolgreiche Fotografin. Wie sehr hat Ihre Wahrnehmung der Welt durch das Auge der Fotografin auch Ihr Schreiben beeinflusst?
Ich nehme die Welt ja auch sehr stark über Bilder wahr und ich vermute, das ist eingeflossen in mein Schreiben. Ich kann das nicht so wirklich beantworten, die Frage, weil ich habe einfach geschrieben. Ne? Ich hab einfach losgelegt und geschrieben und habe mir auch nicht vorgenommen, ich schreibe jetzt in Bildern oder beschreibe das jetzt das oder das. Ich habe gemerkt, dass ich beim Schreiben, in dieser Versenkung in diese Vergangenheit, dass da sehr, sehr viel wieder hochgekommen ist. Und das war so interessant, weil ich das gar nicht wusste, dass das geht. Also, dass man Dinge, die man eigentlich vergessen hat, dass sie aber irgendwo noch da sind, dass sie sich wieder aktivieren lassen. Also diese Konzentration darauf, das fand ich hochspannend. Ich habe natürlich auch ein Tagebuch geführt, was mir meine Schwester geschenkt hat. Da habe ich auch natürlich auch reingeschaut. Aber im Wesentlichen sind die Erinnerungen über Fotos, also alte Bilder, und über dieses sich konzentrieren und versenken in die Vergangenheit ist die Erinnerung wieder hochgekommen.
Mit den Fotos ist das ja immer so eine Sache. Fotos aus der Kindheit, die kapern ja manchmal auch Erinnerungen. Da weiß man nicht mehr, sind es die Fotos, die ich in Erinnerung habe oder das gemeinsame Betrachten der Fotos oder die originäre Erinnerung, die dahinter steckt. Das ist nicht ganz einfach, oder?
Ja, das kann ja auch nicht darum gehen, dass ich eine total objektive Sicht der Dinge aufschreibe. Das kann immer nur meine vielleicht auch eingefärbte, durch Fotos beeinflusste Erinnerung sein. Mein Vater hat natürlich nach der Lektüre des Buches, das ich ihm vorher vor Veröffentlichung natürlich gezeigt habe und ihn gefragt habe, ob er damit einverstanden ist, er hat gesagt, naja, da habe ich das ein bisschen anders in Erinnerung, aber das ist deine Erinnerung. Also ich finde das gut so und das ist deine Erinnerung. Aber jede Erinnerung und jede Wahrnehmung der Welt ist ja subjektiv.
Es gibt ein Foto auf dem Cover des Buches. Da sehen wir Sie und Ihre Schwester vor einem Badezimmerspiegel. Sie spiegeln sich in dem Bild. Welche Bedeutung hat dieses Foto?
Das Foto habe ich gemacht. Ich war 21 und meine Schwester war 23. Und wir waren zu Besuch bei meinem Vater in Hamburg. Es war klar, dass sich unsere Wege jetzt trennen werden. Meine Schwester fing an in Essen eine Ausbildung. Ich ging nach Köln zum WDR. Ich habe eine Cutter-Ausbildung beim WDR gemacht. Ich habe uns gesehen und habe gedacht, ich muss diesen Moment festhalten. Das ist der Moment, wo sich unsere Wege trennen. Und ich glaube, sie hat es auch gewusst. Und dann habe ich meine erste Kamera, die Nikon, geholt und habe gesagt, komm, lass uns ins Badezimmer gehen. Das war damals das Selfie der 80er Jahre. Also man musste sich doch noch einen Spiegel haben, um sich selber zu fotografieren. Und dann haben wir uns vor den Spiegel gestellt. Es war so ein bisschen dämmeriges Licht. Und ich musste meine Kamera auf ihrer Schulter abstützen, damit es die Aufnahme nicht verwackelt. Und dann haben wir uns beide konzentriert und ich habe gesagt, lass uns gegenseitig angucken. Also sie hat mich angeschaut und ich sie auf dem Bild. Und dann habe ich abgedrückt.
Vielen Dank, Bettina Flittner. Meine Schwester, so heißt ihr Buch, das unbedingt empfehlenswert ist, ein Buch über das Leben und über das Sterben. Ein Buch über den Spaß und die Freude am Leben und auch ein schrecklich trauriges Buch, ein Erinnerungsbuch. Meine Schwester, das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 311 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.